Wir sagen immer, die Angehörigen sind die heimlich Betroffenen.
Willkommen bei Gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Wir sind Anja
und Bianca von Gesund informiert und wir versorgen dich mit Fakten zum Thema Gesundheit. Jedes Jahr am 4. Februar findet der Weltkrebstag statt und dieser Tag wird dazu genutzt, um über die Erkrankung Krebs zu informieren und aufzuklären. Und das machen wir auch heute im Gesund informiert Podcast, denn wir haben den Geschäftsführer der Krebshilfe Steiermark, Christian Scherer, bei uns zu Gast. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Danke, dass Sie bei uns sind.
Sehr gern.
Herr Scherer, ich darf Sie bitten, sich selbst kurz vorzustellen und uns zu erzählen, warum Sie genau der richtige Mann sind, wenn es um die Krebsaufklärung geht.
Also meine Herkunft folgendermaßen, ich habe ein Teilstudium der Medizin und komme von der beruflichen Erfahrung aus dem Pressewesen, Journalistik, aus Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Und ich bin jetzt seit 1993 Geschäftsführer der österreichischen Krebshilfe Steiermark. Bin mittlerweile der Dienstälteste und das hat sicher den Vorteil, dass ich auch die Entwicklung jetzt über beinahe 3 Jahrzehnte schon verfolgen kann und verfolgt habe und glaube deshalb, Altes und Neues aus einer durchaus realistischen Sicht einschätzen zu können.
Ja, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, da haben wir heute den perfekten Mann da. Dann fangen wir gleich an. Es erkranken jährlich etwa 42.000 Menschen an Krebs in Österreich. Das ist eine ganze Menge. Welche Krebserkrankungen sind denn das und erwischt es eher Frauen oder Männer? Gibt es Unterschiede?
Ja, das ist natürlich abhängig von der Krebsart. Die Big Three, das sind bei der Frau natürlich der Brustkrebs. Übrigens auch beim Mann, wenn auch natürlich etwa 100-mal weniger, weil ja auch der Mann eine Brustdrüse hat, deren Milchgänge dann entarten können im Verlauf des Lebens. Aber natürlich wesentlich, wesentlich seltener. Nummer 2 bei der Frau haben wir dann den Lungenkrebs und da haben wir leider eine stark steigende Tendenz, deshalb, weil Frauen begonnen haben, in gesellschaftlich relevantem Ausmaß etwa in den 1970ern zu rauchen. Und deshalb haben wir seit einigen Jahren schon Raucherkarrieren bei Frauen, die wir früher nur bei Männern kannten und natürlich die entsprechenden Karzinome. Platz 3. Das ist das Dickdarm- und Enddarm-Mastdarm-Karzinom, also der klassisch als Darmkrebs in der Bevölkerung bekannte. Und bei den Männern haben wir analog zur Brust die Prostata, wiederum die Lunge auf Nummer 2 und wiederum auf Nummer 3 den Darmkrebs. Insgesamt kann man nicht sagen, dass Krebs überwiegend einfach einmal über alle Krebsarten eine Erkrankung des Mannes oder der Frau ist. Etwas weniger Frauen tatsächlich, aber nicht in einem Ausmaß, dass man das wirklich groß betonen müsste.
Sie sind jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten Geschäftsführer der Krebshilfe Steiermark. Bitte erzählen Sie uns ein wenig über die Krebshilfe. Was ist sie? Wie lange gibt es die Krebshilfe schon? Und wo gibt es auch? Und vor allem ganz, ganz wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was bietet die Krebshilfe an?
Die Krebshilfe wurde 1910 gegründet unter dem Kaiser Franz Josef und dann in einem Bundesland, ausgerechnet bei uns in der Steiermark, und zwar 1946. Wer nachrechnet, heuer werden wir 76 Jahre alt im Jahr 2022. Und wir waren lange Zeit eigentlich eine reine Forschungsförderungsorganisation und haben auch Geräte angekauft. Wir haben die ersten Endoskope, also Geräte, mit denen man innere Körperhohlorgane und Öffnungen untersuchen kann, angekauft. Wir haben zytologische, also Zellanalyse-Labors eingerichtet in den 1970ern. Und eigentlich mit meinem Dazukommen Anfang der 90er Jahre haben wir dann angefangen, beraten, betreuen und begleiten für Menschen, die krebserkrankt sind und ihre Familien. Und zwar mit Profis, mit klinischen und Gesundheitspsychologen, mit Psychotherapeuten, mit Diätologinnen, Sozialarbeitern, Pflegeberatern. Und das ist eigentlich das, was wir heute am meisten, am intensivsten machen, was uns am meisten fordert. Und das machen wir steiermarkweit, selbstverständlich, auch mit mobilen Teams.
Kann ich einfach anrufen, wenn ich da Sorgen habe?
Es gibt mehrere Kanäle, natürlich auch die Social-Media-Kanäle. Der Klassiker ist, man ruft an, man schaut auf krebshilfe.at, das ist die Webpage der Steiermark, vorbei und sucht sich alle Kontaktdaten und kann uns auch ein Mail schreiben, selbstverständlich, und sieht vor allem dann auf krebshilfe.at schon, was wir alles anbieten. Wichtiger Punkt ist, dass wir erstens wirtschaftlich unabhängig sind. Wir finanzieren uns zu fast 100% aus Spenden. Und der zweite Punkt ist, dass wir absolut kostenlos agieren. Das heißt, unser Angebot ist keine wirtschaftliche Herausforderung zusätzlich zur Krebserkrankung noch.
Mhm. Alles, was du heute bei uns im Podcast hörst an Tipps oder an Empfehlungen, werde ich dir dann in der Folgenbeschreibung noch einmal verlinken. Jetzt ist es ja bei der Diagnose Krebs so, es zieht einen den Boden unter den Füßen weg. Es kommen Gefühle Angst, Trauer, Wut, Verzweiflung, Schockstarre am Anfang. Man weiß überhaupt nicht, was jetzt mit einem passiert. Was sind denn die größten Herausforderungen, wenn ich die Diagnose Krebs bekomme?
Eine Krebsdiagnose trifft den oder die Betreffende zumeist zum ersten Mal. Und das ist auch genau der Unterschied. Für den Onkologen, für die Pflegenden, für die Beratenden ist es, so ernst wir die Sache nehmen, aber doch Teil unseres Alltags. Ja, wir haben dann natürlich alle miteinander eine enorme Expertise. Und genau das Gegenteil trifft dann ein bei einer Patientin beispielsweise. Hohe emotionale Betroffenheit, Angst. Angst ist überhaupt das zentrale Wort, das eigentlich beim Patienten, aber auch beim Angehörigen von Patienten eigentlich zu erwähnen ist. Und dann natürlich die völlige Überforderung, was Inhalte betrifft. Was passiert jetzt mit mir? Was passiert, wenn ich es nicht schaffe? Wie lange werde ich noch leben können? Wie hoch stehen meine Chancen? Das sind alles Fragen, die werden von unterschiedlichen Institutionen im Verlauf des Diagnostik- und Therapieprozesses dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten vom Patienten gestellt und vom Gegenüber beantwortet.
Also die größte Herausforderung, höre ich, ist die Angst. Was ist die konkrete Empfehlung? Wie gehe ich damit um?
Mit Angst umgehen heißt, sich Hilfe holen. Da brauchen Sie jemanden, der wieder die Ratio, den Verstand, die Fakten in diese Situation holt, vergleicht, relativiert und das kompetent natürlich. Ja. Es nützt in der Situation nichts, zu sagen, das wird schon wieder und wirst schon sehen und die Zeit heilt alle Wunden und all diese Dinge, die wir kennen. Sie müssen hier sehr konkret, sehr fundiert und sehr kompetent diese Angst bekämpfen. Und in dem Moment, in dem diese Angst gestoppt worden ist, kann man daran arbeiten, die Angst kleiner zu machen. Und wenn sie sich verkleinert, dann gehen plötzlich Fenster und Türen auf. In Räume, wo wir dann tatsächlich inhaltlich daran arbeiten können, welche Lage jetzt vorliegt, dann hören einem die Menschen auch wieder zu. Sie verstehen, projizieren sich selbst in die Zukunft. Sie sehen sich auch selbst wieder in der Zukunft. Und das ist der erste und wichtigste Punkt in diesem gesamten Kommunikationsprozess einer Begleitung eines Patienten.
Das heißt, es ist zwar gut, wenn ich mit meiner Freundin über meine Sorgen spreche, aber der richtige Ansprechpartner oder ein weiterer wichtiger Ansprechpartner muss dann ein Profi sein. Nicht zögern und Hilfe in Anspruch nehmen.
Absolut. Ich würde einerseits sagen, das eine und das andere schließt sich nicht aus. Die hohe emotionale Bindung, die man zu einem engen Freund oder einer Freundin hat, hat ja auch eine Qualität, was das Vertrauen betrifft zu dieser Person. Wahrscheinlicher ist es allerdings, dass diese Person, je näher sie dem Erkrankten steht, umso stärker selbst auch indirekt betroffen ist. Wir sagen immer, die Angehörigen sind die heimlich Betroffenen. Wenn Sie zum Beispiel in einer Ehe, in einer Lebenspartnerschaft sind mit einem betroffenen Krebspatienten, dann sind Sie komorbide, wie man sagt. Das heißt, Sie sind miterkrankt auf eine völlig andere Weise. Natürlich haben Sie keine Krebszellen in sich. Aber Sie sind Teil eines schwer traumatisierten sozialen Systems. Und wie gesagt, je enger Sie zu einem Patienten in Beziehung stehen, umso dringender wird es empfehlenswert, dass auch diese Personen sich professionelle Hilfe holen.
Das bringt mir jetzt wieder einen Schritt zurück. Ich bekomme die Diagnose Krebs. Wumms, Erdboden macht sich auf. Wie sage ich es denn meinen Lieben? Wie sage ich es meiner Familie, meinen Freunden, meinen Kolleginnen in der Arbeit?
Wie sage ich es meinem Umfeld? Ja, es gibt Menschen, die in der Situation vielleicht primär an sich denken und es gibt umgekehrt genauso Menschen, die primär eher mehr Sorge haben, was ihr nahes Umfeld, ihre Familie betrifft, ihr Freundeskreis, wie denn die das aufnehmen und wie bestürzt die wohl sein mögen. Und in jedem Fall ist es enorm wichtig, zu versuchen, offen zu kommunizieren, aber gleichzeitig zu vermeiden, dass ich Menschen mit etwas bedränge, mit einer Information, die sie in dieser Ausführlichkeit vielleicht gar nicht haben wollen. Und dazu komme ich jetzt im Familiensystem, was kleinere Kinder zum Beispiel betrifft. Es ist wahrscheinlich genauso schlecht, seinen 4-, 5-, 6-jährigen Sohn die Information, dass ich schwer erkrankt bin, vorzuenthalten, wie es ein Fehler wäre, vielleicht zu missachten, dass ich starke Signale, nachdem ich das angesprochen habe, vom Sohn bekomme, dass es das war und er möchte eigentlich mehr jetzt nicht mehr wissen. Und was das soziale Umfeld bei den Freunden betrifft, das bei den Freunden geht noch leichter, bei den Bekannten wird es schwierig. Und zwar deshalb, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass hier die Patienten relativ bald und rasch schon gut umgehen können mit der Kommunikation ihrer Erkrankung. Aber entferntere Bekannte, also Leute, die man so gelegentlich trifft, hallo, wie geht's, und das war's dann aber auch schon, die wechseln dann oft, wenn sie den Patienten sehen, die Straßenseite. Und zwar deshalb, weil sie einfach eine gewisse Scheu, eine Angst und eine große Unsicherheit empfinden, wie man wohl mit dieser Situation jetzt umgehen solle, aus ihrer eigenen Sicht. Die Patienten sehen das oft viel entspannter als das mittel- bis weiter entfernte soziale Umfeld.
Na, das verstehe ich gut, weil was soll man groß sagen? Es tut mir leid, es hilft dir alles nichts. Wird schon werden.
Wenn man es weiß, dann ist es sehr klug, es anzusprechen und dann zu warten, was der Patient oder die Patientin darauf sagt und einfach mal zuzuhören.
Mhm. Hat man eine Verpflichtung, die Diagnose bekannt zu geben? Wie ist das mit dem Arbeitgeber? Wie ist das bei den Kolleginnen? Wie mache ich das?
Es gibt natürlich im österreichischen Arbeitsrecht die Schutzbestimmung, dass ein Arbeitgeber und selbstverständlich auch Kolleginnen und Kollegen, Arbeitskollegen, Abteilungsleiterinnen kein Recht auf eine Diagnose haben, die ich selber habe, auf was Wissensstand betrifft. Ich kann nur raten, sich gut zu überlegen und zu besprechen in der Familie, ob man die Diagnose tatsächlich auf den Tisch legt, was jetzt das berufliche Umfeld betrifft. Es wird in vielen Fällen sehr entlastend eigentlich empfunden, wenn man über diese Diagnose zumindest in Umrissen einfach mal Klarheit geschafft hat.
Die Angehörigen, die sind ja selbst einer extremen Herausforderung gegenübergestellt. Was soll ich denn überhaupt tun, wenn ich Angehöriger bin? Wie kann ich denn gut unterstützen?
Als Angehöriger unterstützen ist sehr oft für viele intuitiv, gerade für die nächsten Angehörigen. Gleichzeitig wissen wir, dass die Familiensituation als Ganzes oft verhindert, dass ich unterstützen kann, weil ich eben Teil des Familiensystems, das unter dieser großen Last ist, leide. Und hier sind Patienten oft in einer Situation, die man, und das ist nicht zynisch, auch wenn es so klingt, mit einem Krankheitsgewinn versehen. Das bedeutet, jetzt um es überspitzt auszudrücken, für eine Krebserkrankung bekommen sie auch umgekehrt etwas. Zum Beispiel die Freiheit, sich von bestimmten Dingen freizuspielen oder zu glauben, sich freispielen zu können. Und genau das, dieses Haben, das bekommen sie als Angehöriger nicht in diesem Familiensystem. Mhm. Da sind sie nur in der Sollschale, da zahlen sie nur ein, aber sie kriegen nichts raus. Und das ist dann sehr persönlichkeitsabhängig, wie verantwortungsvoll der Patient oder die Patientin mit diesem Krankheitsgewinn unter Anführungszeichen umgeht. Aber es gibt Menschen, die dann in dieser Situation den sehr, sehr klar und sehr radikal reklamieren und da spürt das Umfeld dann auch sehr stark. Für Angehörige ist auch eine Selbsthilfegruppe sehr nützlich, nicht nur für die Patienten selber. Mit der Selbsthilfe Steiermark gibt es eine sehr gute Plattform, die also auch für Krebs-Selbsthilfe entsprechende Gruppen anbietet.
Man ist so machtlos, oder, als Angehöriger? Ich würde wahrscheinlich Fakten, Informationen suchen im Internet, wo auch immer, um irgendwie unterstützend zu wirken. Jetzt ist ein Krux verborgen, weil da gibt es ja auch viele Fehlinformationen. Gibt es jetzt Seiten oder Stellen, die Sie empfehlen, wo ich mich gezielt informieren kann, wenn ich eine Krebsdiagnose habe, beziehungsweise ich als Angehöriger mich informieren möchte?
Da gibt es sozusagen Dr. Google, ja. Der wird oft gefragt. Wir machen es grundsätzlich nicht so, dass wir bestimmte Webadressen nennen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Patienten und Angehörige so lange suchen, bis sie die Information in der Form finden, wie sie glauben, dass sie für sie selber passt. Und das ist natürlich, was Wahrheitsfindung betrifft und Fakten, ein ganz schlechter Vorgang. Er ist zwar psychologisch erklärbar, aber er wird zwar zur Zufriedenheit führen, aber er wird nicht dazu dazu führen, dass ich mein Problem besser in den Griff kriege. Und deshalb ist es sehr klug, sich, wenn man in der Klinik ist, an die entsprechenden Ärztinnen und Ärzte und Psychologinnen, die klinischen und Gesundheitspsychologen zu wenden. Und wir haben praktisch das idente Angebot, was klinische und Gesundheitspsychologie, Psychoonkologie betrifft, eben dann innerhalb der Krebshilfe außerhalb der Klinik. Ja, weil das ist ja das Problem, in der Klinik sind sie perfekt versorgt und dann kommen sie nach Hause und dann fallen sie in ein tiefes Loch. Oft ist es auch so, dass die wahren Probleme, sie werden uns dann von den Patienten und Angehörigen als wahre Probleme geschildert, erst dann entstehen, wenn sie eben erst aus der Klinik rauskommen und zu Hause sind und dann feststellen, es ist nichts mehr so, wie es war. Ja, das ist die Illusion, die man hat, dass man von den Ärztinnen und Ärzten in der Klinik in einen Zustand gebracht wird, dass ich nach Hause gehe und es ist alles wieder so. Also viele, wenn nicht, um nicht zu sagen, die meisten der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, entstehen dann erst, wenn die Menschen wieder dort sind, wo sie eigentlich sein wollen, zu Hause.
Jetzt haben Sie gesagt, Herr Scherer, man ist ja im ständigen Austausch mit den Expertinnen, intramural, im Krankenhaus, aber dann auch draußen, sind immer Expertinnen. Kann ich bei diesen ganzen Entscheidungen, die da so auf mich herankommen, mitentscheiden? Und ich hänge gleich noch eine Frage an, weil es so gut dazu passt. Was mache ich denn, wenn ich die gar nicht verstehe, die Expertinnen? Die reden ja manchmal ganz eine andere Sprache als ich selber.
Ja, Experten und Expertinnen sprechen tatsächlich oft eine andere Sprache als die, die man selber versteht. Und das muss man sofort reklamieren. Man kann das auch zeitlich nahe bei seinem Gespräch reklamieren, indem man sagt, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja. Wir wissen nur, dass, und das ist auch sehr gut untersucht, dass in beispielsweise Erstdiagnose-Aufklärungsgesprächen sehr oft die Dinge zwar gesagt werden, auch oft in verständlicher Form, aber sie kommen aus einem anderen Grund nicht an, weil man emotional blockiert ist in dem Moment, in dem man momentan mit dieser Diagnose Krebserkrankung konfrontiert ist. Es ist oft besser, hier diese Gespräche abzubrechen und Zeit zu geben, vielleicht auch einen zweiten Termin zu machen, wo diese Emotionalität vielleicht schon stabilisiert ist. Ja.
Könnte ich auch jemanden mitnehmen, zum Beispiel, der dann für mich hört?
Absolut. Ich rate auch sehr dazu, eine Person des Vertrauens hier mitzunehmen, wenn die Möglichkeit besteht, wenn das angekündigt wird. Diese Person, der man wirklich sehr eng vertrauen sollte, ist dann möglicherweise in der Lage, andere Dinge mitzunehmen in der Erinnerung und das dann einfach zu spiegeln, ja.
Und vielleicht erinnert mich die Person auch an Fragen, die ich vergessen habe zu stellen.
Gar keine Frage. Bin auch ein großer Befürworter von zweiten Meinungen, wenn sie gewollt werden. Also es gibt Personen, die relativ klar vertrauen der diagnostizierenden Stelle, ja, wo sich das gar nicht stellt. Und es gibt Personen, die ein wirklich ganz großes Bedürfnis haben, eine zweite Fachkraft dazu zu befragen, wie denn die das so sieht.
Kann ich mitentscheiden?
Mitentscheiden kann ich immer, wenn es um eine Operation oder eine medikamentöse Behandlung geht. Also diese beiden werden es immer sein zu diesem Thema. Die kann ich natürlich auch verweigern. Allerdings muss ich natürlich, und das ist schon ganz stark zu betonen, dann auch mit den Folgen und den Konsequenzen leben. Ja.
Da ist natürlich wichtig, dass man vorher verstanden hat, was der Nutzen ist von der Behandlung und welche Schäden entstehen können.
Wenn alle Fakten möglichst objektiv am Tisch liegen, wenn ich weiß, was hat es für Konsequenz, wenn ich diese Therapie eingehe, was hat es für Konsequenz, wenn ich dies nicht tue, dann kann ich ja letztendlich wirklich dann sagen, das mache ich A oder das mache ich nicht B.
Die Diagnose Krebs, die stellt uns alle vor Herausforderungen. Aber da ist ja nicht nur die Diagnose, sondern ist ja dann auch das Leben mit Krebs an sich, der Umgang mit der Erkrankung Krebs.
Krebserkrankungen, und das unterscheidet vielleicht dieses Gespräch von einem, das 1970 stattgefunden hätte. Krebserkrankungen sind zu einem großen Teil chronische Erkrankungen geworden, ja, durch die modernen Therapien. Chronische Erkrankungen mit zum Teil fast oder weitgehend uneingeschränkter Lebensqualität. Es gibt immer mehr Menschen, die jetzt in dem Moment, in dem wir diese Sendung aufnehmen, mit Krebs in der Steiermark leben. Noch vor Jahrzehnten war eine Krebserkrankung in den meisten Fällen eine Erkrankung, die sehr rasch zum Tode geführt hat. Und das bedeutet aber auch, dass wir als Gesellschaft aufgerufen sind, uns damit auseinanderzusetzen, dass Krebserkrankungen sehr viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger aktuell betreffen. Und die sogenannten Langzeitremissionen, also die Langzeitstabilisierung einer Erkrankungsform, führt dann tatsächlich dazu, dass solche Menschen vielleicht später im hohen Alter in einem ganz anderen, vielleicht Herz-Kreislauf-Geschehen, versterben und die Krebserkrankung, obwohl sie sie weiterhin haben, in ihrem klinischen Alltag zu Hause eigentlich keine große Rolle mehr spielt.
Das heißt, von Krebs ist man nicht geheilt?
Krebs zu heilen, ja, die Fachleute im medizinischen Bereich sind da sehr vorsichtig. Sie sprechen eben sehr gerne bei Menschen, die schon sehr lange mit einer Krebserkrankung leben und auch drauf und dran sind, diese Erkrankung zu vergessen, was ja der ideale Zustand ist, sehr gerne von diesen Langzeitremissionen, von langen, stabilen Krankheitsverläufen, die sehr wohl noch eine Krankheit darstellen, aber vielleicht auch nur mehr Früherkennungsuntersuchungen, die regelmäßigen dann bedürfen. Vielleicht auch das eine oder andere Medikament, aber es wäre vielleicht wirklich eine Illusion, in vielen Fällen zu glauben, man würde diese Krankheit mehr oder weniger aus dem Körper kicken können, in jedem Fall.
Krebs ist nicht gleich tot.
Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft überhaupt, die wir heute mit gutem Gewissen bringen können. Krebs hat mittlerweile mit dem Leben mehr zu tun als mit dem Tod, einfach deshalb, weil es das Leben zwar sehr stark verändert, weil es uns sehr fordert in allen Reaktionen, die wir auf diese Erkrankung setzen müssen, in der Akutphase natürlich auch sehr drastisch. Auch später wird unser Leben vielleicht nie mehr das Gleiche sein. Aber ich habe schon so viele Leute erlebt, die etwas gesagt haben, was sich niemand vorstellen kann, der so eine Erkrankung noch nicht gehabt hat, nämlich: Der Krebs hat mein Leben nicht nur negativ verändert, und in manchen Fällen habe ich schon gehört, Krebs war im Grunde im Nachhinein betrachtet das Beste, was mir passieren konnte. Ich war festgefahren in einer Lebenssituation, ich war wie versteinert mit einem Panzer, und das hat alles aufgebrochen, hat mich gezwungen, alles neu zu ordnen, und es ist jetzt besser als vorher. Das ist vielleicht die Ausnahme, wir wollen es also hier nicht da jetzt umdrehen. Aber man kann wirklich sagen, dass Krebs definitiv in vielen, vielen Fällen nicht mehr als Todesurteil gesehen werden kann. Wir können tatsächlich fast oder rund 50% aller Krebsarten mittlerweile heilen. Bei manchen sind wir weit über 90%. Natürlich gibt es noch Baustellen unter Anführungszeichen, Lungenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und so weiter. Aber in Summe über alle Krebsarten betrachtet, etwa jede zweite Krebserkrankung kann hier in eine Langzeitremission, in eine stabile Phase oder Heilung übergeleitet werden. Und das ist, glaube ich, ein enormer Erfolg der letzten Jahrzehnte.
Je länger ich mit Krebs überlebe oder mit dem Krebs lebe, desto mehr entferne ich mich von diesem Expertentum, nehme ich an, weil man geht ja dann nicht mehr wöchentlich in die Klinik oder zum Psychologen. Welche Rolle spielt da die Selbsthilfe, und gibt es da Patientinnenorganisationen, die Sie empfehlen könnten?
Selbsthilfe ist ein ganz wichtiges Moment für genau diejenigen, die eben Erkrankte haben wollen als auskunftsgebende Stelle. Ja. Wie gesagt, das einzige Risiko ist, dass man zu idealistisch, idealtypische Beispiele hier nicht sich als Maßstab nimmt des eigenen Versagens, wenn es nicht so klappt. Aber insgesamt ist beispielsweise die Selbsthilfe Steiermark, die, glaube ich, bei Jugend am Werk angesiedelt ist, eine sehr gute Stelle, um Selbsthilfegruppen für Krebs bei Selbstbetroffenheit oder bei Angehörigenbetroffenheit einfach darzustellen und dort sich einfach mal das anzuschauen, ob das passt.
Krebs ist höchst individuell. Es gibt nicht nur unterschiedliche Krebsarten, sondern wir sind alle unterschiedlich und besonders. Gibt es allgemeine Tipps, die Sie einer Krebspatientin oder einem Krebspatienten mitgeben möchten?
Sich eingestehen, wenn der Punkt kommt, dass man selbst nicht weiterkommt. Ich sage immer nur, horchen Sie in sich hinein, versuchen Sie herauszufinden, ob Sie Hilfe brauchen, und wenn Sie Hilfe brauchen, dann holen Sie sich immer einen Tag früher, als Sie glauben, dass Sie sie brauchen. Gehen Sie, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie Unterstützung brauchen, ganz rasch einfach zu der Stelle in der Klinik oder zur Krebshilfe.
Das ist eine wunderbare Überleitung für mich, weil ich komme jetzt schon zur Zusammenfassung, weil wir am Ende der Folge angelangt sind. Nehmen Sie sich Hilfe, lieber früher als später. Gehen Sie zu den Expertinnen, sprechen Sie über Ihre Herausforderungen. Und da kann ich beispielsweise sagen, dass Sie bei der Krebshilfe Unterstützung finden unter www.krebshilfe.at. So, was ist Ihr persönlicher Tipp für ein gesundes Leben?
Die Möglichkeit ist am ehesten gegeben, wenn ich nicht permanent gegen meine innere Stimme, gegen all die Signale, die ich von meinem Körper, aber auch von meiner Psyche bekomme, agiere. Wenn ich diesen Widerstand aufgebe, habe ich den größten Schritt zu einem gesunden Leben gemacht.
Das ist ein wundervoller Tipp. Vielen Dank. Das war's für heute. Danke, Herr Scherer, für die Zeit und fürs Beantworten meiner Fragen. Wir hoffen, dir zu Hause hat auch diese Folge gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at. Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, schreib uns einfach unter gesund-informiert@gfsdmk.at.
Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin, bleib gesund und informiert. Baba, Anja
und Bianca von Gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.